Wir kamen hier, ich weiß nicht zu welchem Feste, an, wo in der Stadt so viel geschossen wurde, dass ich die Garnison wenigstens zu 10.000 Mann stark hielt. Aber ich habe nachher die Methode des Feuerns gesehen. Sie gehört zur einheimischen Frömmigkeit und ist drollig genug. Man hat eine ungeheure Menge kleiner Mörser, die man in der Reihe nacheinander geladen hinstellt. Absatzweise stehen etwas größere, die wie Artillerie donnern. Sie sind alle so gestellt, dass, wenn am Flügel angezündet wird, das Feuer regelmäßig schnell die ganze Front hinuntergreift und am Ende mit einigen großen Stücken schließt. Von weitem klingt es wie etwas Großes und am Ende besorgt es ein einziger alter, lahmer Konstabel. Unser Hauptmann von der Aurora ließ sich mit seiner Artillerie stark hören. Von hier aus, sagt man mir, ist es durchaus nicht möglich, ohne Führer und Maulesel durch die Insel zu reisen. Ich habe nicht Lust, mich jetzt hier länger aufzuhalten, lasse eben meine Stiefeln besohlen und will morgen früh in die Insel hineinstechen. Da ich barfuß nicht wohl ausgehen kann und doch etwas anderes zu schreiben eben nicht aufgelegt bin, habe ich mich hingesetzt und in Sizilien einen Sizilier, nämlich den Theokritus, gelesen. Der Zyklop kam mir eben hier so drollig vor, dass ich die Feder ergriff und ihn unvermerkt deutsch niederschrieb. Ich will dir die Übersetzung ohne Entschuldigung und Präambeln geben und werde sehr zufrieden sein, wenn du sie besser machst. Denn ich habe hier weder Apparat noch Geduld und wäre mit ganzen Stiefelsohlen wohl schwerlich daran gekommen. Also wie folgt. Nikias, gegen die Liebe, so deucht mir, gibt es kein anderes Pflaster und keine andere Salbe als Musengesänge. Lindernd und mild ist das Mittel, doch nicht so leicht es zu finden. Dieses weißt du, glaub ich, sehr wohl als Arzt und als Liebling, als vorzüglicher Liebling der helikonischen Schwestern. Also lebte bei uns einst leidlich der alte Zyklope Polyphemus, als heiß er in Galateen entbrannt war. Nicht mit Versen liebt er und Äpfeln und zierlichen Locken, sondern mit völliger Wut und hielt alles andere für Tant nur. Oft kamen die Schafe selbst zurück von der Weide zu der Hirt, und der Hirt saß einsam und sang Galateen bis zum Abend, vom Morgen schmelzend im Riedgras am Ufer, mit der schmerzlichen, schmerzlichen Wunde tief in dem Herzen, von der zyprischen Göttin, die ihm in die Leber den Pfeil warf. Aber er fand das Mittel. Er setzte sich hoch auf den Felsen, schaute hinaus in das Meer und hob zum Gesang die Stimme. Ach, Galatea, du Schöne, warum verwirfst du mein Flehen? Weißer bist du als frischer Käse und zarter als Lämmer, stolzer als Kälber und herber als vor der Reife die Traube. Also erscheinest du mir, wenn der süße Schlaf mich beschleichet, also gehst du von mir, wenn der süße Schlaf mich verlässet, fliehest vor mir wie ein Schaf, das den Wolf den Grauen erblickte. Mädchen, die Liebe zu dir schlich damals zuerst in das Herz mir, als mit meiner Mutter du kamst, Hyazinthen zu sammeln, auf dem Hügel und ich die blumigen Pfade dich führte. Seitdem schaue ich immer dich an und kann es durchaus nun, kann es nicht lassen, doch kümmert es dich beim Himmel auch gar nichts. Ach, ich weiß wohl, liebliches Mädchen, warum du mich fliehst, weil sich über die ganze Stirn mir zottig die Braue von dem Ohre zum Ohre gespannt die einzige langzieht. Nur ein Auge mir leuchtet und breit mir die Nase zum Mund hängt. Aber doch so wie ich bin, hab ich 1000 weidende Schafe und ich trinke von ihnen die süßeste Milch, die ich melke. Auch geht mir der Käse nicht aus im Sommer, im Herbst nicht, nicht im spätesten Winter, die Körbe über den Rand voll. Auch kann ich pfeifen, so schön wie keiner der anderen Zyklopen. Wenn, Goldäpfelchen, dich und mich, den Getreuen, ich singe, oft in der Tiefe der Nacht. Ich füttere 11 Hirsche mit Jungen, alle für dich. Und für dich 4 junge, zierliche Bären. Komm, ach komm nur zu mir, du findest der Schätze viel mehr noch. Lass du die bläulichen Wogen nur rauschen am Felsengestade, süßer schläfst du bei mir gewiss die Nacht in der Grotte. Lorbeer hab ich da selbst, und schlanke, leichte Zypressen, dunklen Efeu zur Laube und süß befruchteten Weinstock, frisches Wasser, das mir der dicht bewaldete Ätna von dem weißesten Schnee zum Göttertranke herabschickt. Sprich, wer wollte dagegen die Wogen des Meeres erwählen? Und bin ich ja für dich, mein liebliches Mädchen, zu zottig? Ei, so haben wir eichenes Holz und glühende Kohlen, und von dir vertrag ich, dass du die Seele mir ausbrennst und was am liebsten und wertsten mir ist, das einzige Auge. Ach, warum ward ich nicht ein Triton mit Flossen zum Schwimmen? Und ich tauchte hinab, dir das schöne Händchen zu küssen, wenn du den Mund mir versagst, und brächte dir Lilienkränze oder den weichesten Mohn mit glühenden, klatschenden Blättern. Aber jenes blüht im Sommer und dieses im Spätjahr, dass ich dir nicht alles zugleich zu bringen vermöchte. Aber ich lerne gewiss, ich lerne, o Mädchen, noch schwimmen. Kommt nur ein fremder Schiffer zu uns hierher mit dem Fahrzeug, dass ich doch sehe, wie lieblich es sich bei euch unten dort wohnet. Komm, Galatea, herauf, und bist du bei mir, so vergiss dann, wie ich hier sitzend am Felsen, zurück nach Hause zu kehren. Komm und wohne bei mir und hilf mir weiden und melken. Hilf mir mit bitterem Lab die neuen Käse bereiten. Ach, die Mutter nur ist mein Unglück, und sie nur verklag ich. Denn sie redet bei dir für mich kein freundliches Wörtchen und sieht doch von Tage zu Tage mich magerer werden. Sagen will ich ihr nun, wie Kopf und Füße mir beben, dass auch sie sich betrübe, da ich vor Schmerzen vergehe. O Zyklope, Zyklope, wo ist dein Verstand hingeflogen? Gingst du doch hin und flöchtest dir Körbe und mähetest Gras, dir deine Lämmer zu füttern, das wäre fürwahr doch gescheiter. Melke das Schäfchen, das da ist, warum verfolgst du den Flüchtling? Und du findst, Galateen, auch wohl eine schönere andere. Mädchen, die Menge rufen mir zu zum Scherze die Nacht durch, alle kichern mir nach, so will ich denn ihnen nur folgen. Denn ich bin auf der Welt doch wohl auch wahrlich ein Kerl noch. Also weidete Polyphemus und sang von der Liebe, und es ward ihm leichter, als hätt er Schätze vergeudet. Die sizilischen Felsen machen alle eine ganz eigene idyllische Erscheinung. Und wenn ich mir so einen verliebten Zyklopen Homers oder Virgils in schmelzenden Klagen darauf sitzend vorstelle, so ist die Idee gewaltig possierlich. Das gibt übrigens auch, ohne eben meine persönlichen Verdienste mit den Realitäten des Polyphemus zu vergleichen, eigene, nunmehr nicht unangenehme Reminiszenzen meiner übergroßen Seligkeit, wenn ich ehemals meine teuer gekaufte Spätrose der kleinen Schwester meiner Galatee geben konnte. Und wenn ich 3 hyperboreische Meilen auf furchtbarem Wege, in furchtbarem Wetter, meinen letzten Gulden in das Schauspiel trug, um aus dem dunkelsten Winkel der Loge nicht das Schauspiel, sondern die Göttin zu sehen. Ich hatte mit meinem Zyklopen gleiches Schicksal und brauchte mit ziemlichem Erfolg das nämliche Mittel. Eben hatte ich die letzten Verse geschrieben, als man mir meine Stiefeln brachte. Und diesem Umstand verdankst du, dass ich dir nicht auch noch seine Hexe oder sein Erntefest bringe. Agrigent. Siehst du, so weit bin ich nun und bald am Ende meines Spazierganges, der bei dem allen nicht jedermanns Sache sein mag. Von hier nach Syrakus habe ich nichts zu tun, als an der südlichsten Küste hinzustreichen. Das kann in einigen Tagen geschehen. Wenn ich nun ein echter Gelehrter oder gar Antiquar wäre, so würde ich mich ärgern. Denn ich habe viel versehen. Ich wollte nämlich von Palermo über Trapani, Alcamo und Chaka gehen, um in Segeste und Selinunt die Altertümer zu sehen, die noch dort sind. Der Tempel von Segeste wäre doch wohl eine so kleine Abschweifung wert. Ich wohnte in Palermo mit einem neapolitanischen Offizier, einem Herrn Canella aus Girgenti, zusammen, mit dem ich ein langes und breites darüber sprach, und dieser hatte die Güte, mir einen Mauleseltreiber aus seiner Vaterstadt als Wegweiser zu besorgen. Nun denke ich in meiner Sorglosigkeit weiter mit keiner Silbe daran und glaube, der Kerl wird mich gerade an den Eriks bringen. Ich setze mich auf und reite in der größten Andacht, in welcher ich meine Orangen nach und nach aufzehre, wohl 2 Stunden fort, als mir einfällt, dass ich doch wohl zu weit links von der See abkomme. Der Eseltreiber versicherte mir aber sehr ehrlich, das sei der rechte, gewöhnliche Weg nach Agrigent. Ich bin wieder einige Meilen zufrieden. Endlich kommen wir bei Frati an, und ich finde mich zu sehr mitten in der Insel. Nun orientierte und erklärte ich mich, und da kam denn zum Vorschein, dass sich der Eseltreiber den Henker um meine Promenade bekümmert hatte und mit mir gerade den alten römischen Weg durch die Insel geritten war. Was war zu tun? Rechts einlenken? Das war eine ganze Welt voll Berge zu durchstechen, und niemand wollte den Weg wissen, und das Menschenkind verlangte nicht mehr als 6 goldene Unzen, um nach Palermo zurück und den anderen Weg zu machen. Das war meiner Börse zu viel. Ich entschloss mich also, mit etwas Griesgrämlichkeit nun so fortzureiten. Wir ritten also wieder weiter. Mein Eseltreiber und noch ein armer Teufel, der sich angeschlossen hatte, fingen an, sich vor Räubern zu fürchten, und ich war es auch wohl zufrieden, als wir endlich ziemlich spät in St. Josef, nicht weit von einem Flusse, ankamen, dessen Namen ich vergessen habe. Hier fanden wir eine ganze Menge Mauleseltreiber aus allen Teilen der Insel und doch wenigstens Makaronen. Aus Vorsicht hatte ich für mich in Palermo Brot gekauft, das Beste und Schönste, das ich je gesehen und gegessen habe. Hier war es mir eine Wohltat, und ich selbst konnte damit den Wohltäter machen. Die Leutchen im Hause, unter denen ein Kranker war, segneten die fremde Hilfe, denn das wenige Brot, das sie selbst hatten, war sehr schlecht. Ist das nicht eine Blasphemie in Sizilien, das ehemals eine Brotkammer für die Stadt Rom war? Ich konnte meinen Unwillen kaum bergen. Einen lustigen Streit gab es zum Dessert der Makaronen. Die Eseltreiber hatten mir abgelauert, dass ich wohl ihre Altertümer mitbesuchen wollte, wie sich denn dieses in Sizilien einem Fremden sehr leicht abmerken lässt. Da erhob sich ein Zwist unter den edelmütigen Hippophorben über die Vorzüge ihrer Vaterstätte in Rücksicht der Altertümer. Der Eseltreiber von Agrigent rechnete seine Tempel und die Wunder und das Alter seiner Stadt her. Der Eseltreiber von Syrakus sein Theater, seine Steinbrüche und sein Ohr. Der Eseltreiber von Alcamo sein Segeste, und der Eseltreiber von Palermo hörte königlich zu und sagte nichts. »Ihr könnt euch auch groß machen«, sagte der Treiber von Catanien zu dem Treiber von Alcamo, »mit eurem Margaretentempelchen, das nicht einmal euer ist«, und fing nun an, auch die Altertümer seiner Vaterstadt als der ältesten Universität der Erde herauszustreichen, wobei er den Alcibiades nicht vergaß, der in ihrem Theater geredet habe. Du musst wissen, Margarete heißt bei den Siziliern durchaus ein gefälliges, feiles Mädchen. Das war für die Mutter des ehrsamen Mannes, der Eneide, kein sonderlicher Weihrauch. Ohne mein Erinnern siehst du hieraus, dass die sizilischen Mauleseltreiber sehr starke Antiquare sind, ob sie die Sache gleich nicht immer außerordentlich genau nehmen. Denn der Agrigentiner rechnete den benachbarten Macaluba zu den Altertümern seiner Vaterstadt, ohne dass seine Gegner protestierten. Und hätte der Streit länger gedauert, so hätte der Catania vielleicht den Ätna auch mit aufgezählt. Den Morgen darauf gingen wir durch die Jumarren, einen heillosen Weg unter sehr schlechtem Wetter. Nie habe ich eine solche Armut gesehen, und nie habe ich mir sie nur so entsetzlich denken können. Die Insel sieht im Innern furchtbar aus. Hier und da sind einige Stellen bebaut, aber das Ganze ist eine Wüste, die ich in Amerika kaum so schrecklich gesehen habe. Zu Mittag war im Wirtshause durchaus kein Stückchen Brot zu haben. Die Bettler kamen in den jämmerlichsten Erscheinungen, gegen welche die Römischen auf der Treppe des spanischen Platzes noch Wohlhabenheit sind. Sie bettelten nicht, sondern standen mit der ganzen Schau ihres Elends nur mit Blicken flehend in stummer Erwartung an der Tür. Erst küsste man das Brot, das ich gab, und dann meine Hand. Ich blickte fluchend rund um mich her über den reichen Boden und hätte in diesem Augenblick alle sizilischen Barone und Äbte mit den Ministern an ihrer Spitze ohne Barmherzigkeit vor die Kartätsche stellen können. Es ist heillos. Den Abend blieb ich in Fontana Freda, wo ich, nach dem Namen zu urteilen, recht schönes Wasser zu trinken hoffte. Aber die Quelle ist so vernachlässigt, dass mir der Wein sehr willkommen war. Ich musste hier für ein paar junge Tauben, das Einzige, was man finden konnte, 8 Karlin, ungefähr 1 Taler nach unserem Gelde bezahlen, da ich doch mit den ewigen Makaronen mir den Magen nicht ganz verkleistern wollte. Das Beste war hier ein großer, schöner, herrlicher Orangengarten, wo ich aussuchen und pflücken konnte, so viel ich Lust hatte, ohne dass es die Rechnung vermehrt hätte, und wo ich die köstlichsten, hochglühenden Früchte von der Größe einer kleinen Melone fand. Gegenüber hängt das alte Solterra traurig an einem Felsen und Campo Franco von der anderen Seite. Das Tal ist ein wahrer Hesperidengarten. Und die Segensgegend wimmelt von elenden Bettlern, vor denen ich keinen Fuß vor die Tür setzen konnte. Denn ich kann doch nicht helfen, wenn ich auch alle Taschen leerte und mich ihnen gleich machte. Der Fluss ohne Brücke, über den ich in einem Strich von ungefähr 3 deutschen Meilen wohl 15-mal hatte reiten müssen, weil der Weg bald diesseits, bald jenseits geht, war diesen Morgen ziemlich groß. Und das letzte Mal kamen 2 starke zyklopische Kerle, die mich mit Gewalt auf den Schultern hinübertrugen. Sie zogen sich aus bis aufs Hemde, schürzten sich auf bis unter die Arme, trugen Stöcke wie des Polyphemus ausgerissene Tannen und suchten die gefährlichsten Stellen, um ihr Verdienst recht groß zu machen. Ich hätte gerade zu Fuße durchgehen wollen und wäre nicht schlimmer daran gewesen als am Ende der pontinischen Sümpfe vor Terracina. Ihre Forderung war unverschämt. Und der Eseltreiber meinte ganz leise, ich möchte sie lieber willig geben, damit sie nicht bösartig würden. Sie sollen sich sonst kein Gewissen daraus machen, jemand mit dem Messer oder dem Gewehrlauf oder geradezu mit dem Knittel in eine andere Welt zu liefern. Die Gerechtigkeit erkundigt sich nach solchen Kleinigkeiten nicht weiter. Mein Eintritt in die Locanda hier war eine gewaltig starke Ohrfeigenpartie. Das ging so zu. Als ich das Haus betrachtete, ob es mir anstehen und ob ich hier bleiben würde, kam ein sehr dienstfertiger Cicerone, der mich wahrscheinlich zu einem seiner Bekannten bringen wollte. Ehe ich mir's versah, schoss ein junger, starker Kerl aus einer Art von Küche heraus, fuhr vor mir vorbei und packte den höflichen Menschen mit einer furchtbaren Gewalt bei der Gurgel, warf ihn nieder und fing an, ihn mit den Fäusten aus allen Kräften zu bearbeiten. Ich sprach zum Frieden, so gut ich konnte, und er ließ den armen Teufel endlich los, der auch sogleich abmarschierte. Ich sagte dem Fausthelden so glimpflich als möglich, dass ich diese Art von Willkommen etwas zu handgreiflich fände. Da trat er ganz friedlich und sanft vor mich und demonstrierte mir, der Kerl habe seine Mutter geschimpft, das könne und werde er aber nicht leiden. Nun machte man mir ein Zimmer bereit, und so schlecht es auch war, so zeigten die Leute doch allen guten Willen. Und damit ist ein ehrlicher Kerl schon zufrieden. Ich hatte das ganze Wesen der alten Stadt schon übersehen, steckte also den folgenden Morgen mein Morgenbrot in die Tasche und ging hinunter in die ehemaligen Herrlichkeiten der alten Agrigentina. Was kann eine Rhapsodie über die Vergänglichkeit aller weltlichen Größe helfen? Ich sah da die Schutthaufen und Steinmassen des Jupitertempels und die ungeheuren Blöcke von dem Tempel des Herkules, wie nämlich die Antiquare glauben, denn ich wage nicht, etwas zu bestimmen. Die Trümmer waren mit Ölbäumen und ungeheuren Karuben durchwachsen, die ich selten anderswo so schön und groß gesehen habe. Sodann gingen wir weiter hinauf zu dem fast ganzen Tempel der Concordia. Das Wetter war frisch und sehr windig. Ich stieg durch die Zelle hinauf, wo mir mein weiser Führer folgte, und lief dann oben auf dem steinernen Gebälke durch den Wind mit einer nordischen Festigkeit hin und her, dass der Agrigentiner, der doch ein Mauleseltreiber war, vor Angst blass ward, an der Zelle blieb und sich niedersetzte. Ich tat das Nämliche mitten auf dem Gesims, bot den Winden Trotz, nahm Brot und Braten und Orangen aus der Tasche und hielt ein Frühstück, das gewiss Scipio auf den Trümmern von Karthago nicht besser gehabt hat. Ich konnte mich doch einer schauerlichen Empfindung nicht erwehren, als ich über die Stelle des alten, großen, reichen Emporiums hinsah, wo einst nur ein einziger Bürger unvorbereitet 400 Gäste bewirtete und jedem die üppigste Bequemlichkeit gab. Die systematischen Reisenden mögen dir das Übrige sagen, ich habe keine Entdeckungen gemacht. Der jetzige König hat einige Stücke wieder hinauf auf den Konkordientempel schaffen lassen und dafür die schöne alte Fronte mit der pompösen Inschrift entstellt: Ferdinandus Quatrus Rex Restauravit, wiederhergestellt von König Ferdinand IV. Ich hätte den Giebel herunterwerfen mögen, wo die kleinliche Eitelkeit stand. Ich habe nicht Zeit, gelehrt zu werden. Am kürzesten dürfte ich nur meinem Mauleseltreiber folgen. Der sagt mir gläubig fest bestimmt: Qui ste il tempo di San Grigoli? Qui sta Madonna e antica? Und wer es nicht glauben will, anathema sit. Der gute Mensch hat mich recht herzlich in Affektion genommen und meint es recht gut. Vorzüglich zeigt er mir gewissenhaft alle Klöster und sagt mir, wie reich sie sind. Nun interessieren mich die Klöster und ihre Bewohner nur cat antifra sintes calogacatias, als Gegenteil schöner Menschlichkeit. Ich sagte also diesen Morgen zu einem solchen Rapport halb unwillig murmelnd in meinem Mutteridiom: Ich wollte, es wären Schweineställe. Weiß der Himmel, was der fromme Kerl verstanden haben mochte. Si, si, signore, dice bene, sagte er treuherzig. Che ste la cosa? Ja, ja, mein Herr, Sie haben recht, so ist die Sache. Er rechnete es mir hoch an, dass er Italienisch sprach und nicht den Jargon seiner Landsleute, mit denen ich gar nicht fortkommen würde. Doch kam ich mit seinen Landsleuten in ihrem Jargon noch so ziemlich ohne ihn fort. Auf der heutigen Promenade erzählte er mir von einer kleinen Stadt nicht weit von hier nach Alcamo hinab in dem Gebirge, wo die Leute Griechisch sprechen oder gar Türkisch, so dass man sie gar nicht verstehen könnte, wie das oft der Fall zu Girgenti auf dem Markte wäre. Hier führte er eine Menge ihrer Wörter an, die ich leider wieder vergessen habe. Non sono così buoni latini, come noi autri, sagte er. Das sind keine so guten Lateiner wie wir. Du siehst, der Mensch hat Ehre im Leib. Syrakus. Dies ist also das Ziel meines Spazierganges. Und nun gehe ich mit einigen kleinen Umschweifen wieder nach Hause. Ich will dir von meiner Wanderung hierher so kurz als möglich das Umständliche berichten. Das Reisen zum Maulesel ward mir doch ziemlich kostbar. Von Agrigent aus verlangte man für einen Maulesel nicht weniger als eine Unze täglich, etwas mehr als einen Kaiserdukaten oder einen Pezzo, wenn ich ihn selbst füttern und den Führer beköstigen wollte. Dies war nun sehr teuer, und mein eigener Unterhalt kostete zumal auf dem Lande nicht wenig. Ich handelte also mit meinem Mauleseltreiber, er sollte mich zu Fuße auf einer Ronde um die Insel begleiten. Dafür sollte er mit mir ordentlich leben, so gut man in Sizilien leben kann, und ich wollte ihm täglich noch 5 Karlin, ungefähr 1 deutschen Gulden, geben. Dabei könnte er doch zusammen während der kurzen Zeit 3 goldene Unzen Gewinn haben. Der Handel wurde gemacht. Ich gab ihm 2 Unzen voraus, um sich für die eine einige Bedürfnisse auf die Reise anzuschaffen und die 2. unterdessen seiner alten Mutter zu lassen. Er kaufte mir einen Habersack, ungefähr wie man ihn den Mauleseln mit dem Futter umhängt, tat meine 2 Bücher, meine Hemde mit den übrigen Quincaillerien und etwas Proviant hinein und trug ihn mir nach oder vor. Meinen stattlichen Tornister hatte ich, um ganz leicht zu sein und auch aus Klugheit, versiegelt in Palermo gelassen, denn er fand überall so viel Beifall und Liebhaber, dass man mir einige Male sagte, man würde mich bloß meines Tornisters wegen totschlagen. Noch muss ich hier eine Bekanntschaft nachholen, die ich in Agrigent machte. Als ich in meinem Zimmer aß, trat ein stattlich gekleideter Mann zu mir herein und erkundigte sich teilnehmend nach allen gewöhnlichen Dingen, nach meinem Befinden und wie es mir in seinem Vaterlande gefiele und so weiter. Die Bekanntschaft ward bald gemacht. Er wohnte in einem Zimmer mir gegenüber in dem nämlichen Wirtshause, bat um die Erlaubnis, sein Essen zu mir bringen zu dürfen, und wir aßen zusammen. Es fand sich, dass er eine Art Steuerrevisor von Palermo war, der in königlichen Geschäften reiste. Die Sizilianer sind ein sehr gutmütiges, neugieriges Völkchen, die in der ersten Viertelstunde ganz treuherzig dem Fremden alles abzufragen verstehen. Ich fand nicht Ursache, den Versteckten zu spielen, und so erfuhr denn der Herr Steuerrevisor über Tische auf seine Frage, dass ich ein Ketzer war. Der dicke Herr legte vor Schrecken Messer und Gabel nieder und sah mich an, als ob ich schon in der Hölle brennte. Er fragte mich nun über unser Religionssystem, von dem ich ihm so wenig als möglich, so schonend als möglich sagte. Der Mensch war in der Residenz verheiratet, hatte zu Hause 3 Kinder und musste nach seiner offenen Beichte auf der Landreise jede Nacht zur Bequemlichkeit womöglich sein Mädchen haben. Fluchte übrigens und zotierte auf Lateinisch und Italienisch trotz einem Bootsknecht. Aber er konnte durchaus nicht begreifen, wie man nicht an den Papst glauben und ohne Mönche leben könne. Dabei hatte er ziemliche Studien aus der römischen Legende. Doch entschloss er sich, mit mir fortzuessen, fragte aber immer weiter. Es fehlte ihm nicht an etwas Gutmütigkeit und einem Schein von Vernunft. Aber er donnerte doch halb spaßhaft das Verdammungsurteil über uns alle her. Siete tutti minchioni, siete come le bestie. Ihr seid samt und sonders Idioten, ihr seid wie das Vieh. Das nenne ich mir Logik. Indessen, lieber Freund, es gibt dergleichen Logik noch viel in der Welt, in Jure Canonico, Civili et Publico, die uns für Sterling verkauft wird. Übrigens trug der Mann viel Sorge für mich, schloss sich brüderlich an mich an und meinte, ich ginge großen Gefahren entgegen. Das war nun nicht zu ändern. Als ich abging, band er mich dem Eseltreiber auf die Seele, gab ihm für mich seine Adresse in Palermo und ließ mich, Ketzer, doch unter dem Schutze aller Heiligen ziehen.